Ja, wir haben heutzutage einen großen Vorteil, wenn wir uns vergleichen wollen. Wir haben die Informationen alle im Internet verfügbar. Wer sich dort auskennt, hat alle Möglichkeiten, einen Wert herauszufinden. Sei es, wir wollen etwas verkaufen, etwas anbieten, dann können wir sehen, was andere dafür bereit sind zu zahlen. Es gibt auch sogar Börsen, da kann man Kontakte bekommen und kann sich dann anpreisen. Und dann sieht man, welchen Kurs man erreicht. Und natürlich ist die Verführung da sehr groß, sich besser darzustellen, als man eigentlich ist. Und dann ist nachher die Realität ist dann sehr ernüchternd eventuell. Wir haben also viele Möglichkeiten heutzutage, die gab es früher noch nicht. Aber auch da gab es die Möglichkeit, sich zu vergleichen und mal schauen, wie stehe ich eigentlich da? Kann ich das überhaupt herausfinden, ohne mich zu vergleichen? Ich möchte dazu jetzt eine Geschichte vorlesen, die Jesus erzählt hat, und er hatte einen bestimmten Anlass dazu. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Weinbauern, der frühmorgens Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und ließ sie in seinem Weinberg arbeiten. Ein paar Stunden später ging er noch einmal über den Marktplatz und sah dort Leute herumstehen, die arbeitslos waren. Auch diese schickte er in seinen Weinberg und versprach ihnen einen angemessenen Lohn. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags stellte er noch mehr Arbeiter ein. Als er um 5 Uhr in die Stadt kam, sah er wieder ein paar Leute untätig herumstehen. Er fragte sie: Warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte er seinen Verwalter: Ruf die Leute zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang beim Letzten an und hör beim Ersten auf. Fang beim Letzten an und hör beim Ersten auf. Zuerst kamen also die zuletzt Eingestellten, die haben eine Stunde gearbeitet. Und jeder von ihnen bekam den vollen Tageslohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen. Aber sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Weinbauern: Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Weinbauer einem von ihnen, dir geschieht doch gar kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen wie dir. Schließlich darf ich doch mit meinem Geld machen, was ich will. Oder ärgerst du dich, weil ich großzügig bin? Das haben wir nicht verdient. Kennen wir den Spruch? Das habe ich nicht verdient. Meistens negativ gemeint. Das habe ich nicht verdient. So schlecht, wie ich hier behandelt werde, das habe ich nicht verdient. Aber es kann auch mal ganz anders sein, dass ich etwas Gutes bekomme und sage, das habe ich eigentlich nicht verdient. Ja, dieser Segen, das habe ich eigentlich nicht verdient. So gut, wie es mir jetzt geht, womit habe ich das verdient? Überhaupt nicht. In dieser Geschichte, wenn uns eins aufgefallen ist, gibt es 2 Gruppen von Leuten. Die einen haben den ganzen Tag gearbeitet und sie bekommen genau das, was vereinbart wurde, nämlich den vollen Tageslohn. Muss ich dazu sagen, der volle Tageslohn war das, wovon eine Familie dann auch leben konnte. Wenn sie weniger hatten, dann gab es echt Probleme und dann war die soziale Absicherung gefährdet. Die Leute, die da später eingestellt wurden, die waren schon mal schlechter dran, weil wenn sie jetzt gar keine Arbeit bekamen, dann musste die Familie hungern. Dann hatten sie nicht genug. Und die Ersten haben ja genau das bekommen, wofür sie gearbeitet haben. Ein Tag gearbeitet, ein Tag Lohn. Leistung und Gegenleistung. Das ist doch das, was wir eigentlich erwarten. Ich leiste etwas und dafür bekomme ich auch etwas. Nun geht es in dieser Geschichte ja auch um Gott. Ist Gott unser Geschäftspartner? Wir leisten etwas und er muss uns etwas geben, er wird unser Schuldner. Ist das so richtig? Und warum erzählt Jesus eigentlich diese Geschichte? Weil vorher etwas passiert ist. Da kam ein reicher Mann, der hatte alles. Der konnte sich alles leisten. Aber er sagte, eins fehlt mir noch. Ich möchte das ewige Leben haben. Hier auf der Erde habe ich alles, alle Möglichkeiten, alle Optionen. Aber ich möchte das ewige Leben haben. Was muss ich tun, um das ewige Leben auch noch zu bekommen? Ist er zu Jesus gegangen. Und Jesus hat ihm etwas gesagt, hat gesagt, lass mal alle Sicherheiten, die du hast, gib die mal auf und folge mir nach. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dazu war er nicht bereit. Dann kamen die Jünger aber an und sagten, wir haben aber alles aufgegeben. Wir haben alles aufgegeben. Und was bekommen wir dafür? Leistung gegen Leistung. Hört sich doch genauso an. Und jetzt hatte Jesus genau diese Geschichte erzählt. Was muss ich tun? Was bekomme ich dafür? Ist Gott unser Geschäftspartner? Komisch, ja? Ich leiste etwas und er muss mir ja etwas geben. Das ist so das eine. Und die anderen Arbeiter, die haben ja gar nicht den ganzen Tag gearbeitet und bekommen trotzdem den ganzen Tageslohn. Das heißt, sie haben mehr bekommen. Das musste Gott doch gar nicht machen. Ich vergleiche das mal mit einer Arbeitsstelle. War das Beispiel, jemand bekommt eine Auszeichnung, eine Beförderung, sagen wir mal. Was ist das für eine Maßnahme? Ein Undankbarer, nämlich der, der befördert wird, der sagt, ja, musste ich ja kriegen, ich habe ja so viel gemacht, das steht mir ja zu. Der ist gar nicht so dankbar dafür. Und 99 Unzufriedene, nämlich die anderen, die sagen, wieso denn der? Wieso denn nicht ich? Wieso wird der denn befördert? Wieso wird der denn bevorzugt? Und ich gehe leer aus? Eigentlich hätte ich doch derjenige sein müssen. Ist ja unglaublich. Man hat also damit einen Undankbaren und 99 Unzufrieden erreicht. Also am besten, man befördert gar nicht, man zeichnet niemanden aus, dann sind alle gleich behandelt. Und wir haben das ja hier schon stehen, Neid gegenüber dem Beschenkten. Und das fängt schon ganz früh an. Die Menschheitsgeschichte fängt schon ganz früh damit an, Neid und Hass und der Vergleich. Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. Diese Behandlung habe ich nicht verdient. Kain und Abel, bring ein Opfer. Opfer ist ja etwas Schönes, da opfert man etwas, zeigt seine Anerkennung oder passiert da etwas anderes, wenn ich etwas opfere. Warum opfer ich? Warum gebe ich ein Opfer? Das kann verschiedene Gründe haben. Kain bringt also ein Opfer und passiert gar nichts. Das Opfer wird ignoriert, nicht angenommen, warum auch immer. Abel bringt ein Opfer und das Opfer wird angenommen. Warum denn das? Wieso wird der Abel jetzt bevorzugt? Was ist das denn? Wird Abel wirklich bevorzugt? Ist das Gottes Liebling? Wenn wir diese Geschichte uns genau anschauen, dann kümmert sich Gott ganz speziell auch um den Kain und spricht ihn an und sagt, hör mal, was passiert gerade in deinem Herzen? Was passiert in dir? Was ist denn in dir los? Was passiert denn bei dir? Das Opfer ist das Äußere, aber es ist in dir. Was geht in dir vor? Pass auf, dass du dich jetzt nicht vergreifst, ja, dass du nicht etwas tust, was du bereust. Gott spricht ihn ganz seelsorgerlich an. Er kümmert sich um ihn. Er kümmert sich um ihn. Er spricht ihn an. Ja, er lässt ihn nicht alleine, sondern er kümmert sich ganz speziell um ihn. Leider hört er keinen nicht darauf. Die Gesinnung macht den Unterschied. Die Opfergabe kann viel bedeuten. Das kann Berechnung sein. Ich opfer etwas und dafür kriege ich eine Anerkennung. Oh, das haben ja auch Leute schon gemacht zur Zeit Jesu. Die haben große Sachen in so ein Opfer, in so einen Opferkorb hineingetan, ja, damit man es richtig sehen konnte. Das war viel. Und dann gab es eine kleine Witwe, die konnte gar nicht so viel geben. Vielleicht verschämt noch so was gegeben und die Gesinnung ist entscheidend, nicht das, was ich an Summen habe, was ich da in Euro ausdrücken kann, sondern wie sieht es in meinem Herzen aus? Und da gibt es ja auch den Hinweis Jesu im Neuen Testament, wenn du ein Opfer bringst und dir wird bewusst, da ist irgendetwas zwischen dir und deinem Nächsten, deinem Bruder, deiner Schwester. Dann lass das Opfer sein, lass es sein, geh hin und söhne dich aus. Söhne dich vorher aus, das ist viel wichtiger. Und dann kannst du dein Opfer immer noch bringen. Und so ist es vielleicht auch, wenn wir hier manchmal das Abendmahl feiern, dass uns dann bewusst wird, das größte Opfer hat er uns ja geschenkt. Er hat das größte Opfer gebracht, nicht wir. Und wenn uns dann bewusst wird, da ist irgendetwas zwischen mir und einem Nachbarn oder einem Freund oder wen auch immer, dann sollte ich mich aussöhnen. Aussöhnung, das ist das größere Opfer. Und dann kommt ja noch etwas, weil wir jetzt im sogenannten Reformationsjahr sind. Ja? Früher hat man wirklich so gehandhabt, vielleicht heute auch noch, Gott ist der Geschäftspartner. Das heißt, ich kaufe mir da etwas, ja, eine bestimmte Summe, und dann erlässt mir Gott auch meine Sünden und was ich mir immer so erlaubt habe. Ablasshandel, ja, nannte man das. Gibt's ja heute nicht mehr, aber vielleicht so in versteckter Form. Gottes Liebe lässt sich nicht erkaufen. Ich will das mal als Beispiel, eine Sache, die mir auch persönlich sehr gut in Erinnerung ist. Ich hatte ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, dem wollte ich mal so ein bisschen, ich sage, von Gottes Liebe sprechen, weil er sagte immer, man kann sich alles genau logisch überlegen und dann entscheidet man sich, immer nach Logik, weil wir waren ja im Bereich der Programmierung da tätig und immer nach Logik. Ich sage, pass mal auf, das glaube ich dir nicht ganz, wie hast du deine Frau kennengelernt? Ja, sag, das habe ich auch so gemacht. Sag ich, wie jetzt? Ich habe genau überlegt, was sind die Vorteile, wenn ich sie heirate? Und was sind die Nachteile? Und dann haben die Vorteile haben überwogen und dann habe ich sie geheiratet. Ich habe gedacht, das glaube ich dem jetzt gar nicht. Das hat er mir so erzählt, ja. Ich meine, wenn wir so eintaxiert werden, jeder hat so seinen Wert, wird genau abgemessen, was ist er mir wert, Preisschild dran, okay, mal sehen, anderes ist vielleicht, mir vielleicht mehr wert, bringt mir mehr ein. Also wenn ich mir das überlege und ich werde vielleicht auch so eingeschätzt, ganz komisch. Und da muss ich an etwas denken, was meine Frau mir gesagt hat. Das war noch vor unserem Unfall gewesen. Da sagte sie zu mir, Jürgen, ich will dir mal eins sagen. Ich habe dich nicht geheiratet, weil ich von dir irgendwelche Vorteile habe, finanziell oder was weiß ich, sondern weil ich dich von Herzen lieb habe. Ja, das ist doch das Entscheidende. Und hier in dem Beispiel, was wir gerade gehört haben, da geht es ja auch nicht um eine Abrechnung. Das heißt, das, was habe ich geleistet und was bekomme ich dafür? Also ganz exakt. Und wenn das nicht ausreicht, Pech gehabt. Sondern der Verwalter hier, der zahlt ja mehr aus. Und zwar zahlt er das aus, was die Leute für den Tag brauchen. Die auch später engagiert werden, die müssen ja trotzdem leben. Die müssen ja trotzdem essen, trinken, alles, was sie brauchen zum Leben. Und er gibt ihnen, auch wenn sie später erst engagiert sind, das muss man sich mal vorstellen, die mussten warten. Und jetzt sagt, uns hat keiner engagiert. Wir waren die ganze Zeit arbeitslos. Und dann gibt er ihnen noch die Chance und sagt, kommt, ihr könnt auch noch arbeiten und ihr kriegt, das hat er denen zwar nicht gleich gesagt, aber hinterher zahlt er ihnen auch den vollen Tageslohn aus, weil sie davon leben mussten. Das war Barmherzigkeit. Barmherzigkeit war das. Das ist etwas, was wir heute mit Hartz IV oder sowas bezeichnen, ja, wo dann einer sagt, wenn der Lohn nicht reicht, dann zahlt man noch irgendwas dazu. Der hat gleich alles gezahlt, hat gesagt, so, damit ihr für den Tag genug habt. Das war der Grund, Barmherzigkeit. Nicht genaue Abrechnung, sondern das, was wir zum Leben brauchen. Ja, das ist jetzt der Vergleich, wenn wir, das haben wir nicht verdient. Ja. Nun gibt es aber auch einen anderen Vergleich, wo wir denken, wir können uns ja mit Leuten vergleichen, da stehen wir besser da. Ja, da stehen wir besser da. Und dann kommen wir uns ganz toll vor, sagen, ja, so schlecht geht's mir ja nicht wie der da. Also gibt es zum Beispiel, ich kenne diesen Spruch, weiß nicht, den kennt vielleicht auch jeder, sagt, ich habe mich beschwert, weil ich keine Schuhe anhatte. Dann sah ich jemanden, der hatte gar keine Füße. Ja, Bürgerkrieg und vielleicht auf eine Mine getreten, Füße weg. Ja, dann plötzlich wird man viel dankbarer. Aber ist das wirklich ein guter Vergleich? Da gibt es da gibt es den Vergleich von zwei Leuten, der sagt immer, wenn man dankbar ist, ja, dankbar. Dankbar kann man aber auch sehr komisch sein. Da spricht einer ein Gebet und sagt, Gott, ich danke dir. Hört sich doch gut an, ne? Wenn einer Danke sagt, danken ist immer gut. Da sagt er, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin, wie der da, die da. Mir geht's gut, ganz toll. Ich danke dir, dass ich nicht so bin. Was ist denn das für ein Gebet? Ist das überhaupt ein Gebet? Das kommt mir so vor, als ob einer vor dem Spiegel steht und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Tollste, der Beste hier im Land? Ja? Und ich bin sowieso gut und das weißt du ja, danke Gott, dass du mir alles so tolle Sachen gegeben hast. Und danke, dass ich nicht so bin wie der da und die da. Ah! Steht in der Bibel so drin, hat wirklich einer so gebetet. So hat einer gebetet. Und er gehörte nicht zu den Gesetzlosen, zu den Gescheiterten da, Loser. Ah, er konnte Gott richtig danken. Ist das ein Dank oder ist das Selbstbespiegelung? Wer ist der Größte? Haben die Jünger ja auch. Das ist ja nicht nur so, dass dieser Pharisäer das so gesagt hat, sondern die Jünger auch, die haben untereinander, waren die am Streiten, nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat von diesem Verwalter, da fiel ihnen nichts Besseres ein zu sagen, ja, wer ist denn von uns jetzt hier der Top-Typ? Ja? Wer ist denn hier so der Beste von uns? Also auch wieder ein Vergleich. Wer ist denn hier besser? Besser als der andere? Wer ist der Größte? Manche kamen sich auch ganz groß vor, zwei von den Jüngern, die kamen sich ganz toll vor. Die haben sich nicht ganz getraut, da die Mutter dann. Ne? Manchmal sind ja Mütter, die sind dann sehr fürsorglich. Und dann kam die Mutter zu Jesus und hat gesagt, pass mal, für meine Söhne hier, die sind ja schon mal in deiner Truppe drin, aber da möchte ich, dass die besten Plätze kriegen, links und rechts von dir. Ja? Kannst du das bitte schon mal reservieren? Das ist mir ganz wichtig. Ja, ja, also Jesus hat erst mal gesagt, gut, das so läuft das nicht, ja, und außerdem bestimmt er da nicht drüber. Und dann haben die anderen Jünger haben das ja mitbekommen und gesagt, was, die beiden? Die beiden sollen hier Ehrenplätze, die bessere Plätze kriegen als wir? Moment mal, so geht das ja gar nicht. Wer ist denn von uns überhaupt hier der Beste? Ja? Also können wir schon sehen, wie so etwas Unmut schafft, wenn wir uns jetzt hier vergleichen. Jeder hängt sich ein Preisschild um und sagt, so viel bin ich wert, so viel ist der wert. Wer ist der Größte? Ja. Welche Vorteile haben wir? Das führt zu Stolz, zu Selbstgerechtigkeit. Also es ist besser, wenn wir uns gar nicht vergleichen, aber wie gehen wir damit um? Wenn es uns gut geht, wissen wir das überhaupt noch zu schätzen? Wissen wir das zu schätzen? Wie war es denn im Paradies? Adam und Eva hatten alles. Alles. Die hatten alles. Da gab es gar keine Vergleichsmöglichkeit. Es war ja alles gut. Bis auf eine Sache eigentlich. Eine Sache störte so ein bisschen. Da war ein Baum, da durften sie nicht ran. Aber nur ein Baum. Es gab ja viele andere Bäume. Es gab einen Baum, ja. Also, was ist denn nun, wenn man diesen Baum auch noch irgendwie sich da beköstigt. Fehlt uns noch was? Sind wir wirklich zufrieden mit dem, was wir haben? Also einer meiner Söhne hat mir neulich gesagt, eigentlich, wenn wir nie Entbehrung erlebt haben, nie Verlust erlebt haben, wissen wir eigentlich gar nicht richtig zu schätzen, was wir vorher hatten. Ja, das kann manchmal ganz schmerzhaft sein. Wer einen lieben Menschen verloren hat, merkt dann vielleicht erst, oh, er hat mir ja sehr viel bedeutet. Ich habe ja bin ja sehr viel durch ihn gesegnet worden. Komischerweise merken wir das dann erst, ja? Und nicht, wenn er noch da ist. Vielleicht sollte uns das mal bewusst werden, dass wir jetzt schon die Möglichkeit haben, den anderen zu schätzen, solange er noch da ist. Und nicht erst, wenn er uns fehlt. Was fehlt uns noch? So gab es zwei Söhne, die haben sich auch verglichen. Keiner war besser als der andere. Der eine Sohn machte einen externen Vergleich. Der sagte, gut, meinem Vater geht's gut. Ja? Top alles, aber vielleicht sind andere, den anderen geht es vielleicht sogar besser. Ja? Weiß nicht, hier werde ich irgendwie, fühle ich mich so eingeengt, ich muss mich hier nach meinem Vater richten. Und andere, die haben alle Freiheiten, die können sich alles Mögliche erlauben. Und ich glaube, mein Vater, der gönnt mir das gar nicht. Und dann geht er zu ihm hin und sagt, ich möchte das Erbe, das mir zusteht. Zusteht. Ich meine, wann steht in einem Erbe ein zu? Ich meine, da muss der Vater schon mal tot sein. Ja, der lebte aber noch. Der Vater hätte auch sagen können, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Ja? Aber dieser Vater war sehr zuvorkommend, sehr liebevoll und hat ihm das sogar erlaubt, hat ihm das gegeben und gesagt, gut, wenn du meinst, dann sieh mal zu. Ich zahle dir das schon mal aus. Und dann hat er den Unterschied erlebt. Zunächst mal ging es ihm ja gut. Er konnte sich alles erlauben und irgendwann waren seine Reserven aufgebraucht. Und dann fiel ihm ein, so schlecht war es ja gar nicht bei meinem Vater. Da ging es mir doch gut. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Bin ich denn von allen guten Geistern verlassen gewesen? Aber dann fiel ihm das ein. Erst der Verlust machte ihm das deutlich. Mir ging es ja gut. Ich habe es gar nicht wertgeschätzt. Ich habe es überhaupt nicht wertgeschätzt. Und wenn ich jetzt zurückkomme, ist mir egal. Ich will keine Ansprüche mehr stellen. Ich stelle keine Ansprüche mehr. Mir ist egal, wie er mich behandelt. Und wenn ich da der letzte Sklave bin, bei meinem Vater geht es mir gut. Das weiß ich. Und deswegen, ich traue mich, mal zurückzukommen. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Das war der eine Sohn. Der andere Sohn war aber nicht besser. Der hat sich nämlich auch verglichen. Als der dann erlebt hat, dass dein Bruder kommt zurück und da wird ein Fest gefeiert, dann sagt er, was denn das? Da wird ein Fest gefeiert? Wegen mir ist noch nie ein Fest gefeiert worden. Ich habe immer meine Arbeit gemacht, immer alles gemacht. Und du, bei mir ist nie ein Fest gefeiert worden. Was ist das denn? Und dann sagt der Vater, wieso regst du dich denn jetzt auf? Natürlich hätten wir immer ein Fest feiern können. Ja, warum? Warum hat er denn sich das nie erlaubt? Er wollte natürlich, er hat seine Arbeit getan und wollte, dass der Vater ihm verpflichtend ein Fest feiert. Muss er ja machen, weil er hat ja alles gut gemacht. Nicht, dass er ihn bittet und sagt, Vater, können wir auch mal ein Fest feiern? Ich würde mal gerne ein Fest feiern. Nein, der Vater muss es ja tun, weil er seine Arbeit so vorbildlich geleistet hat. Das war so sein Denken. Den Vater bitten, der Vater muss es ja tun. Merken wir, das ist Gott wird gesehen oder der Vater wird gesehen wie einer, der mir verpflichtet ist, der mir was schuldig ist, weil ich habe ja alles gut gemacht. Das war die Einstellung von dem anderen Sohn, der hat sich auch verglichen und gesagt, ich bin ja gut, also steht mir das doch zu. Und dem anderen steht das überhaupt nicht zu. Gott hat uns unterschiedlich begabt und beschenkt. Wir sind sehr unterschiedlich. Der eine hat große Vorteile, hat vielleicht viele Möglichkeiten und ein anderer hat gar nicht so viele Möglichkeiten, ist vielleicht in irgendeiner Weise behindert, eingegrenzt. Und trotzdem hat Gott für jeden Menschen sein volles Ja, seine volle Wertschätzung. Und die geht nicht übers Internetportal, wie viel bin ich wert, sondern die drückt sich darin aus, dass Gott uns selber sich zuwendet. Und das Schöne ist, es gibt ja so einen Spruch, hier checke ich alles. Bei Gott stimmt das. Er checkt alles, auch unsere Mängel. Auch das, was uns noch fehlt, das weiß er. Und so geht er auf uns ein. Es gibt einen Psalm in der Bibel, wo das ausgedrückt wird, dass bei Gott kein Mangel ist. Aber der Mann, der diesen Psalm getextet hat, hat selber erst den großen Fehler gemacht, dass er etwas begehrt hat, was ihm gar nicht zustand. Er war eigentlich reich, er hatte alles, er war König von Israel. Und er schreibt in diesem Psalm, der beginnt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Aber das musste er erst mal lernen, denn er hat sich vergriffen. Er hat etwas begehrt, was ihm nicht zustand. Er hat Ehebruch begangen, das führte sogar zu einem Mord und er musste dann darüber Buße tun. Er hat etwas begehrt und hat eigentlich nicht gesehen, dass Gott ihn schon längst beschenkt hat, dass der Herr sein Hirte ist und das musste er wieder ganz neu lernen. Zum Schluss möchte ich uns mit drei Fragen zurücklassen, worüber wir nachdenken können. Und wir hören dazu gleich ein Musikstück. Und Gottes Wertschätzung, ist uns die vor Augen, dass er uns wertschätzt? Oder die erste Frage heißt, mit wem vergleiche ich mich? Sollten wir mal um uns gehen, mit wem vergleichen wir uns? Die zweite Frage, was fehlt mir noch? Wo merke ich einen Mangel? Was fehlt mir noch? Was kann mir Gott schenken? Worum sollte ich ihn bitten? Nicht, worauf habe ich einen Anspruch, sondern worum sollte ich bitten? Und die dritte ist, für welche täglichen Segnungen bin ich dankbar? Bin ich eigentlich dankbar dafür? Ist es mir eigentlich bewusst oder ist mir schon das selbstverständlich geworden? Darüber können wir jetzt nachdenken, wenn wir das folgende Musikstück hören.